Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, lasst uns zunächst auf den Predigtext hören, der für heute vorgesehen ist. Und das ist ein Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 43 bis 51. Da heißt es, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn, aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Jesus, nun lass uns dein Wort so hören, wie du es gehört haben willst. Nicht nur, dass wir es aufnehmen, mit unseren Ohren und in unseren Herzen bewegen, sondern dass es in unserem Leben spürbar wird, dass es Ausdruck findet im Alltag, dass es Ausdruck findet in unserem Leben, dass es andere mitbekommen. Jesus, beschenk du uns jetzt mit deinem Wort. Füll du uns mit deinem Heiligen Geist. Schenk du mir, dass ich so rede, wie es dir gefällt. Amen. Das Thema, das ich für diesen Text bzw. für diese Predigt gewählt habe, ist die Herrlichkeit von Jesus sehen. Und das möchte ich in drei Abschnitten ausführen. Erstens, seine Herrlichkeit sehen, das sagt einer dem anderen weiter. Zweitens, seine Herrlichkeit sehen, dafür öffnet Jesus die Augen. Und drittens, seine Herrlichkeit sehen, das gilt im Himmel und schon jetzt für alle Kinder Gottes. Ja, in unserem Predigtext wird uns von der Berufung von zwei Männern in die Nachfolge von Jesus erzählt. Worum geht es eigentlich bei der Nachfolge? In der Politik, in der Wirtschaft, im Sport und wo auch immer hören wir es ja des Öfteren. Zum Beispiel im letzten Jahr ist Christian Wulff Nachfolger von Horst Köhler geworden. Oder alle halbe Jahre wird irgendein Trainer Nachfolger seines Vorgängers. Wenn die Jungs ein paar Mal die Spiele verloren haben, dann geht das Karussell von neuem los. Also Nachfolger folgt auf Nachfolger. Es ist interessant zu hören, was die Nachfolger dann jeweils über den verlauten lassen, dem sie nachfolgen. Respekt, vielleicht sogar Bewunderung. Manchmal aber auch setzen sie alles daran, sich vom Vorgänger abzusetzen. Egal, Hauptsache man ist Nachfolger von einem möglichst prominenten Vorgänger. Wie ist das aber nun mit den Nachfolgern von Jesus? Und damit sind wir beim ersten Punkt. Seine Herrlichkeit sehen, das sagt einer dem anderen weiter. Ganz schlicht wird uns hier zunächst von Philippus erzählt, dem Jesus beim Aufbruch von der Taufstelle von Johannes dem Täufer nach Norden, nach Galiläa, begegnet. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Jesus ruft diesen jungen Mann kurz und bündig in seine Nachfolge und es heißt nur, ja, er ruft ihn in seine Nachfolge und er geht hinter ihm her. Er folgt ihm nach. Obwohl schon dessen griechischer Name Philippus auswies, dass er aus keinem sehr kirchlichen Haus stammte. Seine Familie gehörte also zu jenen liberalen, weltoffenen, dem heidnischen Griechentum zugewandten Kreisen Israels. Die gab es damals in dieser Gegend. Und in einer etwas moderneren Version gibt es sie auch heute bei uns mehr als genug. Man ist offen für die griechisch-philosophischen Denksysteme jener Zeit, für das moderne Denken, möchte man heute sagen. Man wollte tolerant sein, nicht so eng, fromm wie all diese Pharisäer und sonstigen Synagogenschleicher, Kirchgänger. Kurzum, man wollte offen sein für alle religiösen, politischen, moralischen Vorstellungen und sich nur nicht festlegen auf ein Bekenntnis. Zuhören, über den Tellerrand schauen, mitbekommen, mitdiskutieren, sich aber nicht festlegen. Nicht festlegen auf eine Gemeinde, auf eine konkrete Lebensbeziehung zu Gott und seinen Leuten. Es gab und es gibt ja so viele Lebensentwürfe. Da kann doch keiner für sich selbst Ausschließlichkeit beanspruchen. Es kann doch nicht nur eine Wahrheit geben. Aber Jesus fragt nicht nach den Voraussetzungen, die einer mitbringt, nach dem, was er vorher gedacht, geglaubt oder gesehen hat, wenn er jemanden in seine Nachfolge ruft. Damals nicht und heute auch nicht. Auch dann nicht, wenn das nicht immer so geradlinig verläuft wie offenbar bei Philippus, bei dem nicht einmal mehr gesagt werden muss, dass er sich zur Nachfolge bereit erklärt habe. So einfach ist das manchmal bei Jesus und so schön, wenn einem Menschen das Herz aufgeht und er ganz unmittelbar erkennt, wem sein Leben von jetzt an gehören soll. So jedenfalls war das bei Philippus. Vielleicht hat er früher ganz gerne mal über alle möglichen Glaubensstandpunkte diskutiert, fand es ganz toll, dass er sich selbst dabei immer ganz gut heraushalten konnte, aber diesem Jesus wollte, konnte und brauchte sein Herz nichts entgegenzusetzen. Da war auf einmal alles klar. Es wurde ganz einfach durch den Ruf von Jesus überwunden. Hier wird es also deutlich, Nachfolge von Jesus ist nicht einfach die Ablösung des Vorgängers. Wie immer die sich auch gestalten mag, sondern Nachfolge von Jesus bedeutet, sein Herz von ihm überwinden lassen und ihm dann widerspruchslos gehören wollen, seinen Fußstapfen folgen, ja, sich ganz mit ihm eins machen. Das ist kein Akt der Vernunft, kein Akt des Verstandes, auch wenn Vernunft und Verstand mit dabei sind. Kein Akt des Gehirns, auch wenn das Gehirn mit dabei ist, sondern hier geht es einzig und allein um den Gehorsam des Herzens. Da ist jemand, der mein Herz überwindet, der mir sagt, wer ich bin und der mich in seine Nachfolge ruft. Und er ist im Fall von Jesus auch nie verbunden mit Zwang und Selbstkasteiung, sondern mit überfließender Freude und Begeisterung für ihn. Jesus hat nie jemanden gezwungen oder überredet, ihm nachzufolgen. Es gibt genügend Geschichten, wo deutlich wird, dass Jesus Menschen in die Nachfolge ruft und diese Menschen sagen, ich habe erst mal was anderes vor, andere Dinge sind wichtiger in meinem Leben. Die lässt Jesus auch gehen. Aber da, wo diese Nachfolge auf ein vorbereitetes, begeistertes Herz trifft, da wird sie zu einer ganzen, zu einer runden Sache. Und das wird schon gleich bei Philippus erkennbar. Ganz schlicht erzählt Johannes weiter, welche Konsequenzen seine Jesus-Nachfolge schon unmittelbar daraufhin hatte. Philippus wird zum Zeugen dieser größten Entdeckung seines Lebens. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm. Er kann einfach nicht anders als weitererzählen, was für ihn selbst lebenswendend und lebensrettend war. Die Begegnung mit Jesus, dem er nun gehört. Und das geschieht auch hier auf ganz natürliche Weise. Philippus kennt Nathanael schon aus Bethsaida, dem kleinen Dorf mit dem bezeichnenden Namen Fischhausen, Bethsaida. Beth heißt Haus, Fischhausen, aus dem auch Andreas und sein Bruder Simon Petrus stammen, die schon vorher den Weg in die Nachfolge von Jesus gefunden haben. Menschen, die zu Jesus gehören, erzählen davon einfach weiter. Sie können gar nicht anders, wenn sie so begeistert sind von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Zunächst freilich denen, die man am besten kennt. Gute Freunde. Die besten Freunde vielleicht erstmal. Hey, komm doch auch mal mit in den Gottesdienst. Mensch, das ist toll bei uns. Komm doch mit in den Hauskreis. Komm doch mit zur Tour zur Bibel. Du musst einfach auch diesen Jesus kennenlernen. Der hat mir neues Leben geschenkt und der will auch, dass du zu ihm kommst. Dass du zu ihm kommst mit deinem ganzen Leben, mit deinen Sorgen, mit deinen Fragen, mit deinen Vorbehalten, mit deinen Ängsten, mit deinen Zweifeln, mit deiner Schuld. Bei ihm kannst du das alles loswerden. Der bringt auch dein Leben in Ordnung und zeigt dir neue Wege, die du mit ihm gehen kannst. Bist du vielleicht selber damals so zu Jesus gekommen? Und wenn du zu ihm gehörst, auf welche Weise teilst du deinen Leuten deine Begeisterung mit Jesus, für Jesus mit? Kriegen das deine Nachbarn oder Kollegen überhaupt mit, was es für dich heißt, Jesus zu gehören? Oder ist das bei dir auch Privatsache? Es geht keinem was an, was ich glaube. Manch einer reagiert doch nur, wenn man ihn unter die Arme packt und einfach mal mitbringt, einfach mitnimmt. In den Gottesdienst, in den Hauskreis oder in Tor zur Bibel oder wo auch immer. Was hindert dich daran, deinen Nathanaels ein Philippus zu werden? Mehr als eine Absage kannst du nicht bekommen. Von dir als Menschen hängt doch sowieso nicht ab, ob der andere tatsächlich zu Jesus findet. Das schafft Gott allein. Dass das geschehen kann, ist allein Gottes Werk, der sein Auge längst auf einen Menschen geworfen hat, wie auf diesen Nathanael. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, sagt er zu Jeremia, aber nachher dann zu Nathanael. Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Gott ruft Menschen durch Menschen und hier durch Philippus. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Das klingt wie das berühmte Heureka. Zu Deutsch, ich hab's gefunden, dass der berühmte altgriechische Mathematiker Archimedes ausgerufen haben soll, als ihm eine bedeutende naturwissenschaftliche Entdeckung gelungen war. Wo aber dieses Heureka im Blick auf Jesus einen Menschen überwältigt und erfüllt hat, da wird er zum Schlepper für Jesus. Freilich, keiner hat's in der Hand, was aus seinem Schlepperdienst wird. Der Erfolg ist immer Gottes Werk. Aber Gott benutzt da oft so einen Philippus, um sich in das Herz von Menschen zu schreiben. Nathanael ist nun einer von denen, die es auch heute noch genug gibt und die zuerst einmal kritische Einwände haben. Das kennen wir nur zu gut. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Was kann aus der Waldkirche Gutes kommen? Der kannte sich im Alten Testament gut aus und wusste genau Bescheid. Vielleicht sogar viel genauer Bescheid als Philippus, der aus der Schule gerade mal noch so eine vage Ahnung von Mose und von den Propheten hatte, nämlich dass Nazareth nirgends in den prophetischen Messias-Weissagungen vorkam. Bethlehem, ja, das hatten auch die Hoftheologen dem Herodes ohne Zögern genannt, aber Nazareth, das war für ihn eher ein Hindernis, in diesem Jesus tatsächlich den Messias zu erkennen. Provinz kam in der Bibel nicht vor. Vielleicht hast du auch so ein hinderliches Nazareth. Etwa die bedrängende Frage, wie Gott so viel Leid und Unrecht in der Welt oder auch in deinem persönlichen Leben, im Leben deiner Familie zulassen kann. Oder all die Ärgernisse, die es in unserer Kirche gibt, wie wir immer wieder hören, angefangen bei Glaubenskriegen, bei den Kreuzzügen oder Hexenverbrennungen oder was auch immer man da anführt. Oder welches Nazareth dir auch immer im Blick auf Jesus und auf seine Herrlichkeit, Macht und Liebe den Blick verstellen will. Über all diese Nathanael-Einwände viel zu diskutieren und endlos alles pro und contra zu verhandeln, hat wenig Sinn. Und das tut auch Philippus nicht. Er sagt nicht, ach, lass uns mal darüber diskutieren, wie vielleicht Nazareth trotzdem irgendwie noch biblisch sein kann, sondern Philippus sagt einfach, du, komm und sieh. Komm und sieh es. Das ist die einzige christliche Antwort auf all die Einwände, die gegen das Christentum, gegen die Kirche, gegen den Glauben, gegen den Gottesdienst ja gegen die biblischen Berichte abgeseilt werden. Mit Jesus muss man sich einlassen. Jesus kann man nur erkennen, wenn man sich mit ihm einlässt, wenn man kommt und sieht. Nur dann kann man auch mitreden. Einlassen auf das persönliche Gespräch mit Gott. Einlassen auf den Gottesdienst. Einlassen auf das Loben Gottes. Einlassen auf die Macht seines Wortes in der Heiligen Schrift. Sich einfach mal einlassen auf das, was Gott sagt. Einlassen auf die besondere Gemeinschaft mit Jesus und den Geschwistern beim Heiligen Abendmahl. Auf Jesus muss man sich einlassen. Komm und sieh es. Es kann schon sein, dass man sich über die Christen ärgert. Es kann schon sein, dass man sich über bestimmte Menschen ärgert, dass man sich über den Pfarrer ärgert. Aber das hat alles noch mit Jesus wenig zu tun. Man muss sich auf Jesus einlassen, wenn man Jesus kennenlernen will und wenn man von Jesus erwartet, dass er das Leben verändert. Das kann uns dann passieren, dass wir zwar die Logik Gottes nicht begreifen können, aber dass wir dafür seine Herrlichkeit sehen. Und damit sind wir beim zweiten, seine Herrlichkeit sehen, dafür öffnet Jesus die Augen. Nathanael lässt sich auf die Einladung des Philippus ein und kommt mit zu Jesus. Das ist der wichtigste Schritt. Und hier wird seine Skepsis überwunden durch das, was Jesus kurz und bündig zu ihm sagt. Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. An sich muss das ja noch gar nicht so geheimnisvoll klingen. Nathanael war wohl ein junger Schriftgelehrter und die pflegten gern unter den dichten Zweigen von Feigenbäumen zu meditieren und zu beten. Aber dass Jesus ihn persönlich kannte, ohne ihm direkt begegnet zu sein, dass er ihn dort schon vorher gesehen hatte und vor allem, dass er sein Innerstes, sein Herz durchschaute, dass er wusste, wer er war, was er dachte, was ihm wichtig war, das bricht ihm seinen inneren Widerstand endgültig. Woher kennst du mich? Wie kannst du das alles von mir wissen? Du hast mich also längst durchschaut. Du hast das Suchen meiner Seele erkannt. Herr, du erforschst mich und kennst mich, heißt es im 139. Psalm. Gott durchschaut mich bis auf den letzten Grund des Herzens. Gottes Augen durchdringen mein verborgenstes Tun und Denken. Jesu Augen sehen unter dem dichtesten Feigenbaum noch, was da geschieht in meinem Herzen. Wir erinnern uns an Zachäus. Den sah er auf diesem Maulbeerfeigenbaum. Den sah er auch mitten ins Herz. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Es ist ganz wichtig, dass ich heute mit dir Gemeinschaft habe. Jesus sieht mir in die Seele, in ihr Suchen und Sehnen, in meine Sünde, in meine Schuld, in meine Angst und in mein Gebet. Aber er sieht es nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern er sieht es, um zu heilen. Er sieht es, um klar zu kriegen, was in meinem Leben verworren ist und auf dem Kopf steht. Ich muss da so an meine Glaubensgeschichte erinnern, wenn ich diese Geschichte so vor mir habe. Da gab es auch so einen Punkt in meinem Leben, an dem ich einfach auspacken musste, an dem in meinem Leben etwas verändert werden musste. Ich saß mit einem Jugenddiakon zusammen und ich erlebte in ähnlicher Weise wie der Nathanael, wie Gott in mein Leben hineinschaut. Wahrscheinlich wusste dieser Jugenddiakon überhaupt nicht, was da passierte. Aber ich nahm so wahr, der erzählt mir meine ganze Lebensgeschichte. Alles, was sich in meinem Herzen bewegt, in meinem Innersten bewegt, wurde auf einmal vor meinen Augen deutlich. Und da merkte ich, dieser Jesus spricht jetzt durch diesen Jugenddiakon zu mir und zeigt mir und macht mir deutlich, du, ich habe dich erkannt. Ich weiß, was in deinem Leben passiert, was in deinem Leben neu werden muss, was sich in deinem Leben verändern muss. Die einzige Antwort darauf ist nur, ja, Herr, ich will dir folgen. Ich will ein Nachfolger von dir werden. Ich will dich aufnehmen in mein Leben. Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Das antwortet Nathanael. Dafür öffnet Jesus die Augen, ihn als Gottes Sohn zu erkennen und seine Herrlichkeit zu sehen. Denn so sehr es jeden Nathanael zuerst erschüttert, das zu begreifen, dass wir vor Gottes Augen keine Geheimnisse behüten und keine Privatsphäre behalten können, so sehr überkommt es ihn zugleich wie ein warmer Strom. Herr, du bist Gottes Sohn, du bist groß. Du bist das Licht in allem Dunkel meines Lebens. Dieses Licht macht aus Verlorenen der Nacht Kinder des Lichts, aus den heidnischen Magiern, aus den Weisen aus dem Morgenland Anbeter des Jesuskindes, aus Irrenden Gefundene, aus Verurteilten Begnadigte, aus Kindern des Todes Erben des Lebens. Dafür öffnet Jesus die Augen, und sei es ganz schlicht dadurch, dass ich erkenne, dass das Wort in diesem Gottesdienst, das Wort, das du jetzt hörst, das Wort zu dir ist, das Gott dir heute, jetzt in diesem Augenblick sagen möchte. Gibt es dann aber noch Größeres als das? Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Noch Größeres? Was denn noch? Für Nathanael und für die Apostel damals stand das Größte noch bevor. Die Gemeinschaft mit Jesus, der Glanz auf dem Berg der Verklärung, die Erhöhung von Jesus am Kreuz und dann die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus an Ostern. Und uns steht noch ein ganz Großes bevor, die Begegnung mit dem wiederkommenden Herrn, wenn er kommt. Und schließlich die Gemeinschaft mit ihm in seiner ewigen Herrlichkeit. Und damit sind wir im dritten und letzten Punkt. Seine Herrlichkeit sehen, das gilt im Himmel und schon jetzt für alle Kinder Gottes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Das klingt ja fast wörtlich wie die alttestamentliche Erzählung von Jakobs Traum mit der Himmelsleiter. Nur, dass es hier der Menschensohn ist, über dem die Engel Gottes hinauf und herabfahren. Wenn Jesus in der feierlichen Hoheitsbezeichnung Menschensohn von sich selbst spricht, dann ist damit nicht gemeint, dass Jesus einfach nur ein Mensch sei, sondern der Sohn des ewigen Vaters, in dessen irdischer Gestalt Gott selbst in unsere Welt tritt. Und das ist auch alttestamentlich, also für einen Nathanael durchaus nachvollziehbar. Denn in Daniel 7, Vers 13 und 14 heißt es, er wird kommen wie eines Menschen Sohn aus den Wolken des Himmels. Die Engel, die zwischen Gott im Himmel und Jesus Christus auf Erden auf- und niedersteigen, bedeuten, er ist auf dieser Erde als Mensch voll da und er lebt zugleich in ständiger Verbundenheit mit dem himmlischen Vater. Nur er kann die zerbrochene Verbindung zwischen dem Himmel Gottes und der Welt der Menschen wiederherstellen. Er stellt die Verbindung zwischen Himmel und Erde her. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Verbindung zum Vater, nur eine Verbindung zum Himmel und die heißt Jesus Christus. Es gibt nur diesen einen Weg zu Gott. Niemand außer Jesus Christus kann den Himmel öffnen. Kein noch so weiser Philosoph und auch kein noch so bedeutender Religionsstifter. Niemand. Es gibt nicht verschiedene Wege zum gleichen Ziel, wie uns manche meinen, klar machen zu müssen. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nicht viele Religionen, die irgendwann zu Gott führen, sondern es gibt nur diesen einen Weg, Jesus Christus. Das sei aber nicht sehr tolerant, meinst du? Durchaus nicht. Denn Jesus ist nicht tolerant, sondern Jesus ist gewollt exklusiv. Gewollt exklusiv, weil sich so Gott seinen Menschen zeigt und deutlich macht. Man muss dies sehr klar sagen. Es gibt nur einen, der die Herrlichkeit Gottes ist, zeigt und schauen lässt. Ihm dienen die Engel. Gott hat sein großes Volk im Himmel und auf Erden. Seit 2000 Jahren leben Menschen in dieser Verbindung mit dem lebendigen Gott über Jesus Christus. Freilich können Menschenaugen die Engel, wie sie tatsächlich sind, genauso wenig sehen, wie sie auch Gott noch nicht sehen können, wie er tatsächlich ist. Vielmehr sieht man den himmlischen Vater und seine Engel in dem, was geschieht, in dem, was er schenkt, im getrösteten Herzen. Wenn ich merke, dass mir eine Last, eine schwere Last vom Herzen genommen ist, weil ich auf einmal bei mir klar ist, Jesus hat dafür bezahlt, Jesus ist dafür am Kreuz gewesen. Jesus hat sein Leben dafür gegeben. In der Bewahrung vor schlimmem Leid, wenn ich auf einmal merke, Mensch, mein Leben ist mir nochmal geschenkt worden von diesem Gott, von diesem lebendigen Gott, der Macht hat. Macht hat auch über die Kräfte in dieser Welt. In begnadigten Sündern, wenn ich merke, das alles, was vorher war, das alles, was mein Leben nach unten gezogen hat, kaputt gemacht hat, ist mir von Jesus vergeben. Und dann auch dadurch, dass wir Menschen immer wieder deutlich machen, wie Gott ist. Wir zeigen, was Gott in meinem Leben tun kann und tun will. In der Bibel kommen die Engel immer zu Fuß. Das ist interessant. Wir haben neulich an Weihnachten in der Familie mal so über diese Engel nachgedacht und haben festgestellt, es gibt nur einen einzigen Engel, der fliegt. Und der kommt in der Johannes-Offenbarung vor. Das ist der Engel, der dieses Buch bringt, aus dem dann später der auf dem Thron sitzt, liest. Nein, in der Bibel kommen die Engel fast immer zu Fuß. Auch der Engel der Christnacht trat zu den Hirten. Der Mann, Gabriel, ich will noch mal daran erinnern, am 4. Advent habe ich darüber gepredigt. Gottes Engel kommen zu Fuß. Und das tun sie auch in deinem Leben. Das ist wichtig, dass wir das manchmal wahrnehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.